Seit 9 Monaten sitzt Michael Ballweg in der JVA in Stammheim in Untersuchungshaft. Liebe Zuschauer von Eingeschenkt TV, ich bin heute verbunden mit Alexander Kist, einem der Anwälte von Michael Ballweg, um über die aktuelle Situation und die Lage so im Allgemeinen zu sprechen. Vielen Dank erstmal, Herr Kist, dass Sie sich Zeit genommen haben, um uns zu berichten über die aktuelle Situation. Jetzt gingen ja durch die Medien bereits schon Bruchstücke von den Neuigkeiten. Offensichtlich soll die Anklage nach Geldwäsche fallen gelassen worden sein. Dafür wurde jetzt eine neue Anklageschrift nach 9 Monaten endlich erstellt. Da geht es wohl um Steuerhinterziehung und Betrug. Ja, Sie haben die Anklageschrift gelesen. Und wir freuen uns auf die aktuellen Informationen von Ihnen.
Ja, erstmal danke für die Einladung. Ich gebe gerne ein paar Informationen, weil ja natürlich, wie Sie es schon richtig sagen, einige missverständliche Meldungen durch die Medien gegeistert sind. Also die Geldwäsche ist nicht komplett eingestellt worden. Es sind nur 4 von 8 Geldwäschevorgänge eingestellt worden und 4 sind weiter aufrechterhalten worden. Das Ganze muss man sich aber in der Anklageschrift, die uns jetzt vorliegt oder jedenfalls einigen Anwälten aus dem Anwaltsteam vorliegt, mir selber noch nicht. Ich habe sie aber bei einem Kollegen einlesen können. Das muss man sich aus dieser Anklageschrift so ein bisschen heraussuchen. Das ist alles nicht so eindeutig und gut gegliedert geschrieben. Normalerweise sind diese Anklageschriften so verfasst, dass man auf den ersten Blick sieht, was da los ist. Es gibt zwar einen Passus, wo die Vorwürfe kurz zusammengefasst werden, aber dann im Weiteren findet man in der Anklageschrift die relevanten Vorgänge an ganz verschiedenen Stellen und man muss es sich also zusammensuchen, wie ich eben sagte. Also die Geldwäsche, dieser Vorwurf, der besteht noch in einigen Fällen. Ansonsten geht es um einen versuchten Betrug, das haben wir bisher auch schon gewusst. Und es geht nun auch um versuchte Steuerhinterziehung, wobei nicht so ganz klar ist, bei diesen 3 Delikten, wie die Staatsanwaltschaft das begründen will. Aber darauf kommen wir ja gleich noch zu sprechen.
Vielleicht das Thema mit der U-Haft erstmal im Allgemeinen. Ich habe mich ein kleines bisschen informiert. Und die U-Haft hat einen gewissen Sinn und einen gewissen Zweck. Allerdings ist die U-Haft ja so, dass der Inhaftierte in der U-Haft ja noch nicht rechtskräftig verurteilt ist und insofern als unschuldig gilt und die U-Haft natürlich seine persönliche Freiheit enorm einschränkt. Und um diese Zeit möglichst kurz zu halten, so habe ich gelesen, muss der Staat mit aller Macht und allem zur Verfügung stehenden Mitteln darauf hinwirken, die U-Haft möglichst kurz zu halten und ganz, ganz, ganz schnell und zügig zu ermitteln. Haben Sie das Gefühl, dass der Staat sich hier mit aller Macht reingehängt hat und warum dauert das 9 Monate?
Also dieses Gefühl hat das Verteidigerteam von Anfang an nicht gehabt. Es waren hier nur ganz wenige Ermittler, teilweise nur ein Ermittler am Werk. Wenn der Fall so kompliziert und so umfangreich ist, wie die Staatsanwaltschaft uns das glauben machen wollte, dann hätte ich erwartet, dass man da mit 20 oder 30 Beamten innerhalb kürzester Zeit die Geldvorgänge, das sind ja im Wesentlichen Finanztransaktionen, um die es geht, ermittelt und dann auswertet und dann vorträgt, um was es eigentlich geht. Also es sind im Wesentlichen Finanztransaktionen, es mussten natürlich auch einige Zeugen befragt werden. Aufgrund des geringen Personaleinsatzes hat man es dann ja nur geschafft, einige wenige Zeugen zu befragen und selbst bei diesen einigen wenigen Zeugen, die da ausgewählt worden sind oder befragt worden sind, hat sich ja schon ergeben, dass die alle Michael Ballweg Geld schenken wollten. Sie wollten es weggeben. Sie wollten ihm persönlich Geld zuwenden. Er sollte damit machen können, was er will. So wie das bei einer Schenkung halt auch üblich ist. Ich will jemand Geld schenken und dann gebe ich dem das und will auch dann damit eigentlich nichts mehr zu tun haben. Ich sage, du hast es, mach damit, was für dich am besten ist. Genauso war es hier auch und ich hätte erwartet, dass man mit einem massiven Personalaufgebot jetzt hier konkret nachfragt und ermittelt. Das ist aber alles nicht passiert. Wie gesagt, einer oder nur wenige Beamte waren im Einsatz und die haben eben logischerweise dann sehr, sehr viel Zeit gebraucht und das entspricht nicht der U-Haft-Überlegung.
Ja, gut, jetzt haben Sie ja schon ausgeführt, es wurde Geld geschenkt. Ja, viele würden vielleicht auch sagen, ich habe was gespendet. Ist das rechtlich ein Unterschied?
Naja, also wenn ich Geld spende, kann es schon manchmal so sein, dass ich da einen bestimmten Zweck mitverfolge. Ne? Da kann es also durchaus in meinem Hinterkopf so sein, dass ich sage, ich spende jetzt Geld meinetwegen für irgendein für einen Notfall, wie zum Beispiel ein Erdbeben und dann sind da Erdbebenopfer und ich will, dass das Geld dann auch dort ankommt. Das macht man ja beispielsweise, wenn man an kirchliche Hilfsorganisationen spendet. Und da haben wir in der Vergangenheit ja auch schon bei solchen Spendeaktionen gehört, dass die Gelder nicht dort angekommen sind, wo sie eigentlich hin sollten. Wenn ich jemand Geld schenke, dann ist es so, dass ich sage, ich habe hier Geld, ich brauche es nicht und ich gebe es dir, mach damit, wie ich es eben schon sagte, mach damit, was du willst. Aus meiner Sicht ist die Schenkung, so wie wir sie umgangssprachlich verwenden, eben etwas, wo ich einem anderen eine Zuwendung machen will. Ich spreche deshalb auch lieber von Zuwendungen, wo ich jemandem eine Zuwendung machen will und dann möchte ich, dass der sich überlegt, was er damit macht. Sie fragen ja richtig nach, ist da ein Unterschied? Wir werden als Verteidigerteam und auch Michael Ballweg und auch die Öffentlichkeit, wir werden sehr gespannt sein, wie das Gericht das sieht. Der Fall liegt ja jetzt beim Landgericht und ich denke, dass dieser Charakter dieser Zuwendung ganz genau beleuchtet werden muss. Von der Staatsanwaltschaft wird unterstellt, die Leute, die Michael Ballweg Geld gegeben haben, die hätten damit einen ganz, ganz konkreten, sehr engen Zweck im Sinn gehabt. Das liest sich wie eine Geschäftsbeziehung, wie ein Kaufvertrag. Ich gebe jemand Geld und der soll dann damit etwas ganz Konkretes machen. Und zwar eine ganz bestimmte Demonstration an einem Tag, an einem bestimmten Ort irgendwo in Deutschland organisieren. Und wenn er genau das nicht macht, dann hat er mich quasi reingelegt und dann möchte ich mein Geld zurück. So liest sich diese Anklageschrift. Und das ist natürlich vollkommen absurd. Das hat mit der Realität, wie wir sie alle erlebt haben in den letzten 3 Jahren, nicht das Geringste zu tun.
Ja gut, natürlich wurde um die Unterstützung, auch die finanzielle Unterstützung der Aktionen von Querdenken geworben. Und diejenigen, die jetzt dort eine Zuwendung gemacht hat, wie auch immer das zu werten ist, wir haben das ja gemacht, ohne dass es da irgendwelche AGBs gibt oder Vertragsinhalte. Genau. Wie kann jetzt quasi die Staatsanwaltschaft sagen, er hätte das möglicherweise zweckentfremdet, wenn es doch gar keine AGBs gibt?
Ja, also ich sage mal, die allgemeinen Geschäftsbedingungen sind jetzt vielleicht nicht die zwingende Voraussetzung. Die Staatsanwaltschaft spricht auch jetzt nicht von irgendeiner Vertragsbeziehung, aber sie unterstellt es so zwischen den Zeilen. Man sagt im Prinzip in dieser Anklageschrift, diejenigen, die Geld gegeben hätten, hätten eine bestimmte Aktivität im Sinn gehabt, die Michael Ballweg dann mit diesem Geld hätte ausführen müssen. Es gibt 2 Gruppen, wenn ich das jetzt mal grob einteilen darf. Es gibt Leute, die haben ihm Geld zugewandt und haben sich gedacht, mach irgendeine Demo, egal wo, egal wann, aber mach eine Demo oder mach eine Presseaktion oder äußere dich in den sozialen Medien oder klage gegen ein Demonstrationsverbot. Ne? Tue irgendwas, was im Zusammenhang mit den Demonstrationen steht, für die Querdenken bekannt geworden ist. Das war die eine Gruppe, aber die wesentlich kleinere Gruppe, wesentlich kleinere Gruppe. Die weit überwiegende Mehrheit der Zuwender wollte Michael Ballweg höchstpersönlich Danke sagen für das, was er bereits gemacht hat. Die Leute haben in den Betreff reingeschrieben, danke Michael, danke für deine Unterstützung unserer gemeinsamen Sache. Danke für dein Engagement, danke, dass du dich einsetzt für die Grundrechte und so weiter. Also solche Betreffzeilen findet man. Wenn man die Leute befragt, was ja beispielsweise von Mutigmachern geschehen ist, die haben das übrigens in sehr viel kürzerer Zeit geschafft als die Kriminalpolizei, haben wesentlich mehr Leute befragt. Wenn man mit den Leuten also spricht, dann hört man, dass die sagen, mir war es völlig egal, was der Michael Ballweg mit dem Geld macht. Und wenn er sich davon ein Eis kauft, ist es auch recht. Er hat so viel für uns getan. Jetzt möchte ich Danke sagen. Das ist mein Beitrag an ihn dafür, dass er das gemacht hat. Das ist die wesentliche Mehrheit. Und diese beiden Gruppen, die eint eben, dass es überhaupt keinen bestimmten Zweck gibt, so wie es die Staatsanwaltschaft unterstellt. Wenn da vielleicht 5 bis 10 Leute überhaupt von den 9.450 sind, die was ganz Konkretes im Sinn hatten, dann konnten die sich bei Michael Ballweg melden und dann hätten die ihr Geld zurückbekommen. Es gibt beispielsweise auch Einzelfälle, wo Michael Ballweg Geld zurückgezahlt hat, weil Leute gesagt haben, ich bin jetzt enttäuscht, ich möchte mein Geld zurück, und dann hat er das auch gemacht.
Also es gab ja ganz offensichtlich Befragungen, nicht nur durch die Querdenker, sondern wohl auch von Gerichtsseite mit in Form einem Fragebogen. Wie viele wurden da eigentlich befragt, beziehungsweise wie groß ist denn die Zahl dieser Vorwürfe? Ich habe irgendwas, eine Zahl, versuchter Betrug wird quasi dort versucht, also unterstellt. Ne? Das ist ja jetzt noch nicht entschieden, eine Zahl von über 9.000.
Ja, 9.450 Fälle sind es ganz genau, die ihm vorgeworfen werden. Das sind 9.450 Personen auf einer sogenannten Schenkerliste. Und ich kann nicht ganz genau sagen, wie viele Menschen davon von der Kriminalpolizei befragt worden sind. Der Rücklauf jedenfalls war sehr gering. Auch da kann ich die genaue Zahl der rückläufigen Fragebogenantworten nicht benennen. Ich kann nur sagen, dass die Mutigmacher, also nicht Querdenken, sondern die Mutigmacher e.V., haben über 1.000 Menschen befragt und wie gesagt in ganz kurzer Zeit einen starken Rücklauf bekommen. Und aus dieser Antwortenliste ergibt sich eben das, was ich gesagt habe. Die massive Mehrheit wollte Michael Ballweg persönlich etwas zuwenden und diesen Leuten war es vollkommen gleichgültig, was er mit dem Geldbetrag macht. Eine kleinere Gruppe wollte Michael Ballweg und Querdenken, wo ja noch zu klären sein wird, ist Michael Ballweg vielleicht selbst einfach Querdenken oder steht da jetzt ein Verein dahinter? Den gab es ja in der Form nie. Diese kleinere Gruppe wollte eben Michael Ballweg und der Aktivität von Querdenken etwas zuwenden und hat sich gewünscht, dass davon dann weitere Demonstrationen durchgeführt werden, was ja auch der Fall war.
Okay, jetzt fiel ja gerade schon der Begriff Schenkerliste. Von wem ist denn dieser Begriff geprägt? Ist der jetzt seitens...
Von der Staatsanwaltschaft. Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft spricht von einer sogenannten Schenkerliste und ordnet also diese Zuwendungen als offensichtlich als Schenkungen ein.
Okay, aber Schenkungen sind doch steuerfrei, wenn sie ein gewisses Maß unterschreiten. Ja? Also
ja, auch das wird noch zu klären sein. Ich bin selbst jetzt nicht der Steuerspezialist. Ich habe zu diesen Vorwürfen der versuchten Steuerhinterziehung schon an anderer Stelle Folgendes gesagt. Ich glaube, es kann durchaus sein, dass einzelne Aktivitäten im Zusammenhang mit Schenkungen steuerpflichtig sind. Wenn dem so ist, dann kann der Staat einen entsprechenden Steuerbescheid erstellen und dann wird er bezahlt. Also ich nenne jetzt mal Aktivitäten von Vereinen, die natürlich damit rechnen müssen, dass sie möglicherweise auf Zuwendungen, die ihnen zukommen, am Ende des Jahres Steuern zahlen müssen. Das weiß man, da legt man einen Betrag zurück und dann zahlt man diesen Betrag, wenn der Staat, wenn das Finanzamt eben einen entsprechenden Steuerbescheid erstellt hat. Genauso vorsichtig war Michael Ballweg auch, der hat auch sich gedacht, vielleicht kommt da steuerlich was auf mich zu, dann lege ich einen Betrag X zurück und dann warte ich, bis über meinen Steuerberater eine Klärung da ist, fällt da eine Steuer an oder nicht? Und wenn die anfällt, dann bezahle ich die. So, jetzt wird ihm aber vorgehalten, dass er für das Jahr 2020 eine Steuererklärung hätte abgeben müssen. Die Frist endete am 31.08.2022. Zur Erinnerung, am 29. Juni kam Michael Ballweg in Untersuchungshaft. Ich bin sehr gespannt, welche Antwort die Staatsanwaltschaft uns geben wird, wie er es hätte schaffen sollen, aus der Untersuchungshaft heraus eine Steuererklärung zu erstellen. Auch da nochmal zur Erinnerung, er hat Papier und Stift, er hat keinen Computer, hat keinen Zugang zu seinen Unterlagen, kann auf keine Belege zugreifen, kann sich keine Excel-Tabellen anschauen, denn er hat keinen Computer in der U-Haft, Papier und Stift. Wie man damit eine Steuererklärung erstellen soll, ist mir ein Rätsel. Wie man einen Steuerberater bezahlen soll, der dann für einen selber, während man in der U-Haft ist, eine Steuererklärung erstellt, ist mir auch ein Rätsel. Insbesondere dann, wenn alle Gelder, die man hat, arrestiert sind. Zur Erinnerung, alles, was Michael Ballweg an Geldern irgendwie irgendwo zur Verfügung hat, ist unter Arrest gestellt worden. Das heißt, er kann auf nichts zugreifen, kann auch niemanden bezahlen. Er hat 300 Euro im Monat zu seiner freien Verfügung und die braucht er, um sein Leben während der Haft eben irgendwie aufrechtzuerhalten. Er muss ja alles bezahlen, ne? Etwas, was er sich dort an Essen zum Beispiel bestellen kann, wenn er mit jemandem telefonieren will, jede Briefmarke, das muss er ja alles selbst bezahlen. Und dafür reichen diese 300 Euro gerade, davon kann er auch keinen Steuerberater bezahlen. Unabhängig davon, letzter Satz dazu, hat man, glaube ich, wenn man inhaftiert wird am 29.06., in der Phase bis zum 31.08. echt andere Probleme als das Erstellen einer Steuererklärung.
Okay, also laut meiner Information ist es ja auch so, dass er auch nicht auf die Bankdaten zugreifen kann. Ja?
Nein.
Also nicht auf das Geld selbst, sondern auf die Daten. Ja. Ist das Schikane oder
also, nee, das ist tatsächlich normal. Also während der U-Haft kann man auf gar nichts zugreifen. Also man ist wirklich abgeschottet von der Welt.
Ja,
und
gut,
kann.
Aber dann bin ich ja nicht fähig, eine Steuererklärung zu machen, festgemäß. Was kann ihm da vorgeworfen werden? Also das müsste doch das Gebäude in sich zusammenfallen. Ja, weil es ist ja nicht sein Verschulden, dass er sie nicht abgeben kann.
Also ich bin sehr gespannt, mit welcher Begründung die Staatsanwaltschaft uns erklären will und dem Gericht erklären will, dass er das hätte machen können und machen sollen. Es klingt so ein bisschen zwischen den Zeilen durch, dass er das ja schon vor seiner Verhaftung hätte machen können. Und er kann quasi froh sein, dass er dann verhaftet worden ist, weil damit wäre die Steuerhinterziehung ja nicht vollendet worden, sondern sie wäre nur versucht, weil dann ist er ja in Haft gekommen und konnte quasi nicht die Früchte seiner bösen Absicht, die Steuererklärung nicht abzugeben und das Geld wirklich sich zu eignen, die konnte er nicht ernten, er konnte das quasi nicht komplett umsetzen, weil er eben in Haft gekommen ist. Also da kann man sagen, danke, liebe Staatsanwaltschaft, dass man Michael Ballweg so schnell verhaftet hat, ein bisschen sarkastisch. Aber also ich verstehe das wirklich nicht. Ja, wenn man glaubt, man muss Steuern bezahlen, dann kriegt man einen Steuerbescheid und dann bezahlt man die. Man kann dann vielleicht auch noch Rechtsmittel einlegen, wenn man das Gefühl hat, der Steuerbescheid ist falsch. Aber das sind eigentlich normale Vorgänge. Wie man jetzt hier davon ausgehen kann, dass er eine Steuerhinterziehung versucht hat, zumal er eben in Haft war, ist mir ein Rätsel.
Ja, es ist mir auch ein Rätsel. Vielleicht aus anwaltlicher Sicht auch mal ganz unabhängig von diesem konkreten Fall, wenn jetzt jemand so lange in U-Haft sitzt, ne, und es sind Vorwürfe, die wieder fallen gelassen werden und nach 9 Monaten kommt nur eine Anklageschrift zwischendurch, glaube ich, hat sich auch schon der Richter mal gewechselt. Was ist da los? Ne? Ist da einer krank geworden, müsste gewechselt werden oder braucht man für derartige Dinge ganz besonders fähige Menschen, die so einen Wechsel begründen könnten. Also das sind so Fragen, die ich mir stelle, da will ich auch gar keine Antwort drauf haben. Ja.
Aber da kann ich schon kurz, ich kann kurz eine Antwort geben. Also der Richterwechsel, der hatte tatsächlich mit dem Haftrichter zu tun. Man hat normalerweise in Deutschland einen gesetzlichen Richter, so nennt man das. Das heißt also, wenn jemand in Haft genommen werden soll, dann wird man einem Richter zugeordnet und den behält man im Grunde bis zum Abschluss dieser Haftentscheidungen, damit eben nicht jemand eingesetzt wird, der dann vielleicht besser arbeitet im Sinne des Staates als ein anderer. In diesem konkreten Fall ist der Haftrichter mit der Begründung ausgetauscht worden, dass die eigentliche Kollegin, die auf diesem Stuhl zu sitzen hat, aus einem Sabbatical zurückgekommen sei. Etwas überraschend, damit hat man also offensichtlich nicht gerechnet, jedenfalls hat man es niemandem gesagt. Und plötzlich war sie dann wieder zurück aus dem Sabbatical, aber nicht sofort, sondern erst zum Ende des Februars. Der zuständige Richter wurde aber schon weit vorher, 4 Wochen vorher, sofort in die Zivilabteilung versetzt. Das ist ungewöhnlich. Eigentlich hätte man gesagt, der bleibt dann noch so lange da sitzen, bis die Kollegin wieder da ist und ist dann auch in der Zeit noch zuständig. Aber er ist sofort rüberversetzt worden. Dann gab es also quasi einige Wochen nur mit einer Vertretung. Eine Vertretung, die selbst schon stark überlastet ist, weil sie ein eigenes Dezernat zu leiten hat. Also das ist echt komisch und da haben wir bis heute keine Erklärung, wieso das passiert ist. Und naja, dieser Richter, der am Anfang eben sehr hart war, der war plötzlich weg. Die Richterin, die dann zurückkam aus dem Sabbatical, haben wir nie kennengelernt, weil sie hat keine Entscheidung mehr zu treffen gehabt, denn jetzt ist der Fall beim Landgericht, nachdem Anklage erhoben ist, ist das Landgericht zuständig. Also zuständig für die weitere Haftentscheidung ist jetzt das Gericht, bei dem die Anklage entschieden wird.
Also nochmal anderer Richter.
Nochmal andere Richter, genau.
Okay, alles klar. Vielleicht ganz kurz, was ist Sabbatical?
Sabbatical ist, wenn ich eine Auszeit nehme und also beispielsweise eine Weltreise machen möchte oder mich um die Kindererziehung oder um Familienangehörige kümmere, dann kann ich sagen, ich nehme eine Auszeit aus dem Dienst, in der Regel unbezahlt und ich muss die Stunden eben vorher schon geleistet haben oder sie irgendwie später erbringen. Da gibt es eben Sabbatical-Vereinbarungen. Das scheint bei der Staatsanwaltschaft in Stuttgart möglich zu sein. Dagegen ist überhaupt nichts zu sagen. Das ist ein völlig normales Ding. Kann man machen. Nur normalerweise weiß man, wann das beginnt und wann das endet. Und dass jemand überraschend aus dem Sabbatical zurückkommt, das habe ich noch nicht erlebt.
Und selbst wenn es so sei, hätte ja der ehemalige Haftrichter den Fall bei sich behalten können, ja, was
Bis sie wieder da ist.
tatsächlich der Normalfall ist. Oder auch, wenn sie schon wieder da ist, dass er einfach das Angefangene auch bei sich behält. Okay, jetzt haben wir diese Steuerhinterziehungsproblematik zumindest mal andiskutiert. Gibt es noch weitere Vorwürfe aus der Anklageschrift?
Ja, also der wesentliche Vorwurf ist ja der des versuchten Betruges. Und da ist es eben so, dass die Staatsanwaltschaft sagt, der Betrug ist deshalb nur versucht, weil die Menschen, die ihm Geld zugewendet haben, gar nicht geschädigt worden sind. Da übernimmt die Staatsanwaltschaft jetzt die Argumentation, die vorher schon das Oberlandesgericht Stuttgart in einer Haftbeschwerdeentscheidung ja sehr ausführlich begründet hat. Es ist von den Leuten, die Geld gegeben haben, keiner geschädigt, denn sie wollten Michael Ballweg das Geld geben. Aber in seinem Kopf habe sich abgespielt ein Plan, den Menschen eine falsche Information zu geben, damit er dadurch Leute dazu bewegt, ihm Geld oder mehr Geld zu geben, als sie dies eigentlich tun wollen. Dieser Plan ist aber nur, wie gesagt, versucht worden. In seinem Kopf spielt er sich ab. Und zudem ist es so, dass es sich um einen untauglichen Versuch handelt. Man kann also das kann man vielleicht so erklären, was ist ein untauglicher Versuch? Das gibt es in der Rechtswissenschaft in Deutschland. Das ist eine Form des Versuches, die entwickelt worden ist und die sagt, ich kann zum Beispiel eine Leiche nicht mehr erschießen. Ja, jemand, der schon tot ist, den kann ich nicht mehr erschießen, der ist ja schon tot. Aber wenn ich auf den schieße, dann habe ich in meinem Kopf trotzdem eine feindliche Gesinnung, ich möchte etwas Schlimmes tun. Kann es aber nicht mehr, weil die Person liegt ja schon tot am Boden. Und genau dieses Bild muss man jetzt übertragen auf den Fall Michael Ballweg. Die Staatsanwaltschaft sagt also, er hatte eine böse Absicht und ja, und wollte etwas tun, was eigentlich zu bestrafen ist, aber es konnte gar nicht mehr in die Tat umgesetzt werden, weil die Leute sich gar nicht haben schädigen lassen wollen. So, und jetzt müsste ich. Jetzt müsste man eigentlich erwarten, dass die Staatsanwaltschaft jetzt irgendwelche Anhaltspunkte vorträgt, woraus sie entnimmt, dass er diese böse Absicht hatte. Denn sie kann ja nicht in seinen Kopf reinschauen. Und
Ja, das wollte ich gerade fragen.
genau, das geht ja nicht. Also müsste in irgendeiner Form etwas an Indizien vorliegen, aus dem sich ergibt, wieso hat der Michael Ballweg so bösartig gedacht? Und da findet sich in der Anklageschrift nichts. Und da bin ich, also ja. Ich bin nicht enttäuscht, weil ich habe das erwartet. Aus Gesprächen mit Michael Ballweg weiß ich, wie er an die Sache rangegangen ist. Und ich weiß, dass er eben überhaupt nicht die Absicht hatte, irgendjemand in dieser Form ja schlechter zu stellen oder zu benachteiligen oder in irgendeiner Form über den Tisch zu ziehen. Aber es wird eben einfach behauptet. Und deshalb komme ich zu dem Schluss, dass die Staatsanwaltschaft sich hier bei diesem Betrugsvorwurf ihre eigene Welt schönschreibt. Man hat also einen Plan gefasst, man möchte Michael Ballweg etwas unterstellen und um das zu machen, muss man eine Geschichte erzählen. Und die Geschichte lautet, der Mann war so böse, es ist ein Krimineller, der wollte quasi sich selber Geld verschaffen und hat dazu die Gutgläubigkeit der Menschen ausgenutzt. Und ja, und Begründung dazu gibt man einfach keine, dass diese Story wird man dann wohl schon glauben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Landgericht diese abenteuerliche Geschichte glaubt.
Ist ja interessant, ja? Zumal was für Gedanken ich habe manchmal in meinem Leben, ja, solange ich nicht zur Tat schreite, ist es doch völlig inhaltslos. Also mir kann ja niemand für meine Gedanken bestrafen. Die Gedanken sind frei.
Also unterstellt, man hätte überhaupt diese Gedanken. Ich sag mal,
Also
wenn jetzt beispielsweise E-Mails da wären, wo er anderen Menschen schreibt, jetzt machen wir das so, ich werde jetzt behaupten, dass ich das Geld für Querdenken gerne hätte, aber tatsächlich will ich es für mich, ja. Und ich glaube, die Leute werden massenhaft drauf reinfallen. Wenn es so eine E-Mail irgendwo geben würde, ja, dann würde ich ja noch sagen, okay, da hat jemand wirklich was vorgehabt. Aber es findet sich ja weit und breit nichts derart. Also es ist ja nicht so, dass es auch nur irgendeinen Anhaltspunkt gäbe, aus dem sich ersehen lässt, dass Michael Ballweg diese ihm unterstellte Absicht wirklich hatte.
Ja, okay. Also ich glaube, auf diesem Niveau ist es schon abenteuerlich, so eine Anklage aufzubauen. Er hätte die Absicht gehabt, ohne das beweisen zu können. Da müsste man gechippt sein. Das sind wir ja Gott sei Dank hoffentlich noch nicht. Ja. Also das ist für mich schwierig. Ja, jetzt hatten wir ja versucht, auch mit ihm ins Gespräch zu kommen, ihn auch in der JVA zu besuchen, beziehungsweise um Interviews angefragt und so weiter. Das hat sich jetzt für uns auch ein bisschen schwer dargestellt, weil offensichtlich die Zuständigkeiten dort, also mein persönlicher Eindruck war, niemand will zuständig sein. Ja. Also die JVA hat es dann vom Tisch gewischt. Wir hatten auch versucht, mit dem Staatsanwalt parallel ein Gespräch zu finden. Der sagte, dass er zu dem Fall sich nicht äußern kann. Also er hat gesagt, kann, nicht will. Ja, das ist also ein Unterschied. Und bis heute haben wir jetzt diesen Besuchstermin noch nicht wirklich. Wir sind jetzt zwar immer noch dran, aber dort ist es wohl offensichtlich so, na, dass jetzt ich wiederum verwiesen wurde ans Landgericht und vom Landgericht wieder eine andere Abteilung. Dann sollte ich ein Aktenzeichen bekommen von irgendeiner Person, die ich wieder anderweitig anrufen sollte. Das Aktenzeichen war dann aber nicht notwendig. Ich sollte das Geburtsdatum nennen, wenn ich ihn besuchen will. Dann musste ich mir erstmal das Geburtsdatum irgendwo besuchen. Aber wie gesagt, ich bin ja auch Pressevertreter. Das gestaltet sich extrem schwierig. Und jetzt ganz zum Schluss bin ich wieder an dem Punkt, ich möge eine E-Mail schreiben.
Ja, also in der Theorie sollte es ganz einfach sein, für Pressevertreter einen Termin bei Michael Ballweg zu bekommen. Also man kann ihn natürlich als Pressevertreter in der U-Haft besuchen. Er muss dazu nur zustimmen. Die Zustimmung für diesen Besuch liegt, wie ich weiß, von ihm vor. Insofern, daran scheitert es also nicht. Und dann müsste man eigentlich nur bei der Besuchsstelle der JVA in Stammheim anrufen. Dann kriegt man eigentlich einen Termin. Soweit die Theorie. In der Praxis läuft es genauso, wie Sie es eben beschrieben haben. Man wird von A nach B geschickt, von B nach C, von C nach D und dann wieder zurück zu A. Keiner will zuständig sein. Die Staatsanwaltschaft verweist auf die JVA. Sie könne der JVA keine Anweisung geben. Das Gericht verweist auf die Staatsanwaltschaft oder auf die JVA. Die JVA selber will aber auch ganz oft in den Fällen keine Entscheidung treffen. Manchmal geht es dann doch. Also ich war ja vor einigen Wochen mit einer Reporterin des Spiegel vor Ort, die dann auch einen Bericht gemacht hat und über 2 Stunden mit Michael Ballweg sprechen durfte. Das Problem ist nur, all das geht dann von seiner Besuchszeit ab. Er hat nur eine sehr eng begrenzte Besuchszeit pro Woche. Und wenn jetzt Journalistenbesuch stattfindet, dann kann ihn zum Beispiel keiner mehr von der Familie in dieser Woche besuchen. Das muss man auch wissen. Das halten wir Anwälte für rechtswidrig. Michael Ballweg ist ja jetzt nicht irgendein Häftling. Er ist jetzt auch niemand, der sich über die anderen stellen will, aber er ist eben jemand, eine Person, an der die Öffentlichkeit ein Interesse hat. Und deshalb gibt es bei ihm natürlich Presseanfragen. Jetzt nicht bei jedem Häftling gibt es die, aber bei ihm gibt es die eben schon. Und diese Zeit, die er mit den Pressevertretern logischerweise verbringen muss, weil die Presse ja Anfragen stellt und die auch beantwortet haben will, die darf nicht abgehen von seiner privaten Besuchszeit. Und dann müsste es halt so sein, dass sie auch relativ schnell einen Termin kriegen.
Ja, es war mir auch nicht bewusst, Herr Christ, dass da ein Zeitbudget von 1,5 Stunden pro Woche Besuchszeit existiert in der U-Haft. Steht das irgendwo oder wie kommst du zu diesen 1,5 Stunden?
Nee, das bestimmt jede JVA selbst. Die haben da weitgehende Freiheiten, ihre eigenen Anstaltsregeln zu treffen. Ja, ich komme ja auch in andere Justizvollzugsanstalten. Das wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Stammheim ist jetzt nicht die kleinste Anstalt, die ich besucht habe. Trotzdem wurde uns immer wieder gesagt, es liege an der begrenzten Raumkapazität. Also man hätte nicht genügend Räume. Jedes Mal, wenn ich dann dorthin komme, sehe ich, dass alle anderen Räume leer sind. Also wir sitzen dann in dem einzigen Raum, der eben benutzt wird und um uns herum ist nichts los. Naja, also wie auch immer, man muss da bei der JVA selber nachfragen und der Anstaltsleiter, mit dem ich auch telefoniert habe, gibt sich freundlich, aber in der Sache holt er sich immer Rückendeckung. Er hat mir das auch gesagt, dass er natürlich nicht ganz alleine entscheidet, hat aber nicht gesagt, wer ihm da bei der Entscheidung hilft. Da kann auch wieder jeder sich seinen Teil denken. Ich finde es alles sehr eigentümlich. In anderen JVAs bin ich bisher in der Form beim Besuch nicht behindert worden und ich habe auch nicht festgestellt, dass meine Mandanten solche engen Restriktionen hatten und so ein enges Zeitbudget und dann einfach am Ende de facto nicht mehr besucht werden konnten. Das habe ich so in anderen Fällen nicht erlebt.
Ja gut, ich habe ja beinahe schon ein schlechtes Gewissen. Es ist sehr schön, dass der Michael Ballweg uns diese Zeit gewähren will aufgrund dieses engen Budgets. Aber die 1,5 Stunden, das ist die Zeit, die er zur Verfügung hat für seine Besucher.
Ja.
Die Presse gehört auch dazu und
Ja.
die Anwälte, die haben aber extra Budget, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, die Anwälte kommen quasi immer zu ihm, wenn es nötig ist, aber eben auch nur, wenn Räume frei sind. Ja, also auch ich erlebe es, dass ich an einem bestimmten Tag zu ihm möchte und dann heißt es, da kann ich nicht, ich muss am nächsten Tag kommen oder zu einer ganz anderen Uhrzeit, die für mich vielleicht ungünstig ist. Das geht manchmal eben mir auch so, aber wir können ihn jedenfalls sprechen. Das ist übrigens auch ein Argument der JVA-Leitung, die sagen, wenn die Presse Fragen hat, dann soll die sich doch an die Anwälte wenden, was ja hier und heute beispielsweise auch geschieht. Insofern, ich spreche ja schon so viel ich kann mit der Presse, aber Unabhängig davon ist es eben auch ein Informationsbedürfnis der Journalisten, mit Michael Ballweg, mit dem Betroffenen persönlich zu sprechen. Ich kann ja nur meine Auffassung und meinen Eindruck wiedergeben. Aber wie es ihm selbst geht, das kann ich ja nicht wiedergeben. Da muss man ja mit ihm selbst sprechen.
Also ich fühle mich da auch ein kleines bisschen behindert in unserem Bestreben, obwohl ein öffentliches Interesse besteht. Das muss ich gleich mal so formulieren. Aber gut, wenn wir, also das wird heute wahrscheinlich noch passieren, dass wir versuchen, unmittelbar nach Ostern jetzt diesen Termin zu bekommen und hoffentlich auch zugesagt bekommen. Wenn wir den bekommen, dann dürfen wir weder Audio noch Video noch einen Computer mitnehmen, um beispielsweise das Gespräch einzutippen. Ich darf nur wirklich einen Stift, ein Blatt Papier mitnehmen. Das war's.
Ja. So. Ja.
Und am besten dann noch Steno schreiben, aber das kann ich nicht. Ist das üblich?
Ja, das ist tatsächlich üblich. Also normalerweise kann man in die JVA nichts mitnehmen, keine Aufzeichnungsgeräte. Das ist üblich, so wie ihm selbst eben auch nur Papier und Stift zur Verfügung steht, steht den Journalisten, steht mir als Anwalt eben auch nur Papier und Stift zur Verfügung. Ich selbst gehe auch stets ohne Handy, ohne Rechner in die JVA. Also man ist da komplett abgeschottet. Kann man sich auch fragen, ob das in einem solchen Fall, wo es ja nochmal um eine reine Finanzthematik geht. Ja, es geht um Geld. Es geht nicht um Mord. Es geht nicht um Totschlag. Es geht nicht um irgendwelche Dinge, die jetzt hochkriminell wären. Es geht nur um Geld. Also um wirklich nichts Besonderes. Und in so einem Fall dann zu sagen, da behandeln wir alle Häftlinge, alle U-Häftlinge, egal um was es für ein Delikt es geht, exakt gleich, erschließt sich mir seit langer Zeit nicht. Also das hat jetzt nichts mit dem Fall Ballweg zu tun, sondern da habe ich schon seit vielen, vielen Jahren Zweifel an der Praxis der deutschen Justizvollzugsanstalten.
Sie sagen so schön, es geht nur um Geld. Jetzt könnte das ja auch ein vorgeschobenes Argument sein mit dem Geld, aber es ist nun mal vorgeschoben, ja, so, und Geld ist nichts Besonderes. Ja gut, wenn ich überlege, was diese ganzen Hilfsmaßnahmen durch diese Covid-Maßnahmen, durch die Provisionen, die geflossen sind an Verantwortliche wegen den Masken, und ich will gar nicht wissen, was die Pharmaindustrie vielleicht auch noch irgendwo hingespendet hat, sitzen die auch alle in der U-Haft?
Aus meiner Kenntnis heraus sitzt da niemand in der U-Haft, nein.
Okay. Gut. Insofern probieren wir das kurz nach Ostern hinzukriegen. Folgt uns einfach. Ja, ihr könnt da unten auch die Glocke, und da werdet ihr erinnert. Ja, vielleicht einen Daumen hoch, und helft uns bitte, dieses Video auch zu verteilen. Ganz einfach, weil es besteht öffentliches Interesse, und es ist ein Mensch, der ist unschuldig, weil er noch nicht rechtskräftig beurteilt ist, seiner ja Freiheit beraubt, und das seit über 9 Monaten. Und das ist also so das Anliegen. Gehen wir vielleicht zum Schluss noch auf, wiederum ganz persönlich von Ihnen, Herr Christ, eine Einschätzung über das Befinden von Michael Ballweg ein. Ja, wie geht's ihm denn da drin, und wie geht er mit diesen ganzen, mit dieser ganzen komplizierten Situation um? Ja, das ist doch sowas wie eine Streckfolter, weil sich's auch schon so lange zieht.
Also ich kann natürlich auf diese Frage nur wiedergeben, wie ich selber ihn erlebe. Und ich erlebe ihn sehr gefestigt und ja, sich sehr sicher, dass am Ende die Wahrheit auf den Tisch kommen wird. Er hat, so wie ich ihn wahrnehme und seit ich mit ihm drüber spreche, auch stets mir gegenüber eine identische, gleiche Geschichte erzählt. Er hat also nicht etwa seine Argumentation in irgendeiner Form der Entwicklung angepasst, sondern er hat von Anfang an gesagt, ich bin unschuldig. Ich habe hier niemanden hereingelegt, hatte das auch nie vor. Und ich bin sicher, dass die Wahrheit ans Tageslicht kommen wird, am Ende eines wahrscheinlich langen Verfahrens. Er hat sich darauf eingestellt, er meditiert viel, er hat natürlich nur begrenzte Möglichkeiten, das habe ich ja eben schon erzählt. Er kann immer 10 Bücher in seine Zelle mit reinnehmen und kann also lesen, er kann die Briefe beantworten, die ihm geschrieben werden. Das bewegt ihn auch sehr, dass ihn nach wie vor so viele Menschen per Brief erreichen. Die Briefe werden ihm mit etwas Zeitverzug auch ausgehändigt. Er versucht, so viele wie nur irgend möglich zu beantworten. Damit verbringt er viel Zeit. Er verbringt viel Zeit mit der Vorbereitung des Verfahrens, selbstverständlich, schreibt für die Anwälte was auf, Punkte, an die sie noch denken müssen, die ihm noch einfallen. All das kann er in der Haft machen. Er kann sich dort ein bisschen was zu essen zubereiten, wenn das, was die Anstalt als Essen vorschlägt, ihm nicht gefällt. Er kann eine Stunde in den Hof gehen und kann sich bewegen, aber das ist es dann auch schon. Den Rest der Zeit verbringt er im Wesentlichen mit Meditation, die ihm sehr, sehr hilft. Auch darüber hat er ja im Vorfeld vor der Haft schon immer wieder gesprochen, dass er ein großer Anhänger der Meditation ist und persönlich da viel Nutzen für sich sieht. Das wendet er jetzt an, aber es ist natürlich eine Situation, in der jemand komplett abgeschottet ist von der Außenwelt. Er kann seine Firma nicht führen. Wir haben darüber gesprochen, dass er nur begrenzt Menschen empfangen kann. Ja, das ist alles nicht schön. Er kann mit niemand eigentlich richtig in Kontakt treten. Und das macht die Dinge für ihn natürlich auf Dauer schwierig. Ich sag mal, diese U-Haft geht sicherlich an niemandem unbeschadet vorbei. Aber er macht jetzt das Beste draus und nimmt es ein bisschen als klösterlichen Besinnungsaufenthalt, wenn ich das jetzt mal etwas vereinfacht sagen darf. Das ist das Beste, was man in der Lage machen kann. Ansonsten hoffen wir einfach, dass es jetzt möglichst schnell zum Prozess kommt.
Ja. Steht da schon ein Termin fest?
Nein, Termin steht noch nicht fest. Wir warten auf den Termin. Das Landgericht muss die Anklage, die die Staatsanwaltschaft eingereicht hat, auch erst einmal annehmen. Da sind wir uns im Anwaltsteam nicht ganz einig. Ich persönlich habe in den 27 Jahren meiner Anwaltstätigkeit nur wenige Fälle erlebt, 3 oder 4, in denen eine Anklage nicht angenommen wurde. In fast allen Fällen wird die angenommen, so sehe ich das. Meine Anwaltskollegen sind ein bisschen optimistischer und sagen, so schlampig wie die Anklage geschrieben ist, so unklar, wie sie formuliert ist, so brüchig und lückenhaft, wie sie vorgelegt wurde, dann zudem noch mit einer falschen Akteneinsicht versehen. Ja, also man hat eine Akteneinsicht weitergereicht, auf die ich beispielsweise seit 9 Wochen jetzt warte. Aber die anderen, die sie gekriegt haben, haben eine falsche Akteneinsicht gekriegt. Also da sind so viele Fehler gemacht worden, dass all das eigentlich für das Landgericht eine deutliche Sprache sprechen müsste, glauben meine Anwaltskollegen, und deshalb glauben meine Kollegen, dass die Anklage nicht angenommen wird vom Landgericht. Wenn sie angenommen wird, dann hoffe ich, dass es möglichst schnell passiert, dass dann auch möglichst schnell ein Termin festgelegt wird, damit wir endlich loslegen können und den Beweis führen können, dass Michael Ballweg unschuldig ist.
Okay. Jetzt wissen wir natürlich nicht, wie das ausgeht. Angenommen, er verlässt dann irgendwann die Mühlen der Justiz als freier, unschuldiger Bürger. Steht ihm dann eine Entschädigung zu?
Ja, dann kriegt er eine Entschädigung, 75 Euro pro Tag. Das ist natürlich nichts im Vergleich zu dem Schaden, den er erlitten haben wird. Das werden wir dann noch aufsummieren. Er konnte ja seine Firma nicht weiter betreiben und insofern dürfte ihm ein erheblicher Schaden entstanden sein, der weit über diese 75 Euro Tagessatz hinausgehen wird. Gut, werden wir sehen, wenn es soweit ist. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt erstmal an diesen Punkt kommen.
Alles klar. Vielleicht noch eine andere Frage zu den Angehörigen. Na, ich kenne jetzt seine familiären Verhältnisse nicht im Detail. Na, haben Sie Kontakt zu den Angehörigen? Wie geht es denn denen mit der Situation?
Ja, also ich habe Kontakt zur Familie und zu seinem Umfeld. Das ist auch eine Aufgabe der Verteidigung, stellvertretend für denjenigen, der in der Haft sitzt, den Kontakt zu der Familie, zu den Personen im Umfeld zu halten. Und ich glaube tatsächlich, dass es den Leuten außenrum, die mit ihren Gedanken bei jemandem sind, der in der U-Haft sitzt, schlechter geht als demjenigen, der in der Situation selbst ist. Wer in der Situation selbst ist, findet sich ja nicht damit ab, aber arrangiert sich und macht das Beste draus. Das macht Michael Ballweg, wie ich beschrieben habe. Und sein Optimismus trägt ihn da auch. Die außenrum haben natürlich andere Gedanken und wünschen, dass der Zustand möglichst schnell endet. Und deshalb muss die Verteidigung da auch engen Kontakt halten, immer in den Situationen erzählen, was gibt's Neues und so weiter. Das machen wir und das macht das ganze Team. Und insofern, es geht jetzt schon. Also alle kommen damit jetzt klar. Und wir werden diese letzten Tage oder Wochen jetzt auch noch schaffen. Und dann im Prozess wird sich dann, wie ich jetzt mehrfach schon sagte, zeigen, was hier wirklich passiert ist.
Jetzt ist das ja mein Eindruck von diesem Gespräch, eine Ansammlung von Merkwürdigkeiten. Ich habe das Gefühl, es wird verzögert, es wird konstruiert, es wird an den Haaren herbeigezogen. Wäre das vielleicht auch mal ein Thema für so einen Menschenrechtsgerichtshof oder sowas?
Naja, die Anwälte sind ja vor das Bundesverfassungsgericht gezogen mit einem Antrag, der ist dort nicht angenommen worden. Aber genau das, die Ausschöpfung des nationalen Rechtswegs, die eröffnet eben dann auch den Weg zu den internationalen Gerichten. Das heißt, das prüfen wir im Moment und ich könnte mir vorstellen, dass wir genau das tun. Der Fall hat natürlich Wirkung hinaus über die eigentliche Thematik. Die eigentliche Thematik ist ja auch so eine Stellvertreter-Thematik. Wir sprechen jetzt über versuchten Betrug, über versuchte Geldwäsche, über versuchte Steuerhinterziehung. Das sind Finanzdelikte. Und eigentlich geht es darum, dass Michael Ballweg den Staat herausgefordert hat. Dadurch, dass er für die Grundrechte und für den Erhalt der Demokratie und des Rechtsstaats eingetreten ist mit Querdenken und die Demonstrationen, die einen Wahnsinnszuspruch erfahren haben, organisiert hat, hatte den Staat herausgefordert und er hat an der Staatsräson gekratzt. Und das trägt man ihm jetzt nach. Das ist doch die eigentliche Thematik, um die es geht. Und deshalb ist es ein politischer Fall und gar kein Finanzfall, über den wir jetzt hier sprechen. Es wird nur stellvertretend so getan, als handle es sich um einen Kleinkriminellen, der jetzt hier irgendwie Geld versucht hat, zur Seite zu schaffen. Aber eigentlich geht es darum, dass man ihm vorwirft, den Staat herausgefordert zu haben. Und das ist etwas, was wir nochmal ganz gesondert verfolgen werden und aufklären werden. Und das findet dann vermutlich vor internationalen Gerichten statt.
Genau, und das ist auch das Gefühl, das mich zumindest beschlichen hatte, dass möglicherweise diese Klageschrift auch deswegen so ist, wie sie eben ist, weil es sich möglicherweise, Vermutung, ganz persönliche Meinung, um ein vorgeschobenes Ding handeln könnte. Jetzt stelle ich mir mal vor, es würde ein deutscher Staatsbürger durch eine Justiz im Ausland ähnlich behandelt. Ja, so. Dann wären ja ARD und ZDF und alles wäre voll damit, ne, und es würde der Botschafter eingestellt und. Das sind schon ganz komische Zeiten, in denen wir leben. Ne, wie hat denn der Mainstream jetzt bisher kommuniziert mit dem Herrn Michael Ballweg? War das nur eben dieser Spiegelbesuch, der da war? Oder gab es da auch noch andere oder interessieren die sich für das Thema überhaupt nicht?
Nein, also der Spiegel hat berichtet, die Zeit hat berichtet. Es gab eine große Seite in der Zeit, auch sehr sachlich und gut berichtet. Ich kann mich auch über den Spiegelbericht nicht beschweren. Vielleicht mit einer Ausnahme, es ist dort eben so eine kleine Homestory geschrieben worden. Wie geht's ihm? Was macht er so den ganzen Tag? Auch da wäre ja eigentlich wichtig gewesen, mal drüber zu sprechen, was dahinter steckt. Ja, die Hintergründe. Das ist ja die Aufgabe des Journalismus, die Hintergründe aufzudecken. Aber unabhängig davon, also das Interesse ist jetzt tatsächlich von allen Seiten da. Und das Interesse ist jetzt natürlich etwas stärker geworden mit dem Bekanntwerden der vorliegenden Anklageschrift. Das hat jetzt dazu geführt, dass bei mir jetzt täglich fünf bis zehn Presseanfragen von allen Medien aller Couleur eingehen, die ich auch beantworte. Alle Pressekontakte laufen ja über mich, mit der Ausnahme, wenn ich mal verhindert bin, aber ansonsten laufen sie komplett über mich. Und deshalb habe ich einen ganz guten Überblick, und kann sagen, dass jetzt wirklich alle Interesse an dem Fall haben, weil langsam sichtbar wird, dass es sich um ein politisches Verfahren und um einen politischen Häftling handelt. Und das bringt jetzt eben auch Medien auf den Plan, die bisher vielleicht noch etwas zurückhaltend waren. Diese lange Haftdauer finden alle ungewöhnlich. Gerade in einem Fall, wo es um Finanzdelikte geht. Da hat man das nicht so oft, dass jemand über eine so lange Zeit in Haft sitzt, ja. Und das muss man sagen, da fragen jetzt alle kritisch nach. Ich hoffe auch bei der Staatsanwaltschaft, denn die müsste eigentlich die Fragen beantworten, die ich hier beantworte.
Das ist schon interessant, ne? Jemand sitzt in Untersuchungshaft, der den Staat herausfordert, indem er die uns verbrieften Grundrechte einfordert. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Gut, vielleicht zum Schluss. Kann der Michael Ballweg zum Beispiel dieses Interview in der U-Haft früher oder später sehen?
Er wird es erst sehen können, wenn er die U-Haft verlässt. Es ist uns Anwälten nicht möglich, ihm irgendwelche Interviews, Videos in dieser Form, in Bildform zur Verfügung zu stellen, weil er eben keinen Computer hat, auf dem er sie abspielen kann. Wenn Interviews in einer schriftlichen Form geführt werden oder wenn Zeitungsberichte erscheinen, dann schicken wir ihm die rein in die Haft. Er kann sie also lesen bekommt die dann in Briefform, aber er kann eben die Videos nicht sehen.
Okay, dann vielleicht bis an diesen Punkt. Vielen, vielen Dank, Herr Alexander Christ. Sie sind einer der Anwälte aus dem Team, die Michael Ballweg vertreten. Falls sich in der Zuschauerschaft jetzt jemand findet, aufgrund der letzten Aussage, der dieses Gespräch mal in Schriftform sich die Mühe macht, ne, zu übertragen, ja, dann vielen Dank. Und ansonsten vielleicht auch in Freiheit oder nach dieser ganzen Prozedur. Liebe Grüße an Michael Ballweg. Ich hoffe, wir bekommen unseren Termin kurz nach Ostern und ich hoffe, dass schnell Klarheit und Rechtsstaatlichkeit hier siegt.
Danke fürs Gespräch.